zunächst nochmal herzlichen Dank für die Einladung, für die Gastfreundschaft, dass ihr mich extra als Gast eingeladen habt. Das finde ich total schön und ich fühle mich sehr wohl bei euch. Das ist richtig, richtig schön. Auch, dass ihr oben so ein schönes Gästezimmer habt, das ist richtig schön und ich genieße das, da zu wohnen. Und ich habe schon gedacht, ich müsste eigentlich mal mit meiner Frau gemeinsam kommen und mich mal und uns hier einquartieren, um ein bisschen Chemnitz kennenzulernen. Vielleicht komme ich dann nochmal auf euch zu, das wäre richtig schön. Ist stark frequentiert, das kann ich mir gut vorstellen, genau, das Gästezimmer. Und auch mit dem Frühstück, das ist richtig gut, eingeladen worden zum Frühstück heute Morgen. Auch richtig gastfreundlich, richtig schön, herzlichen Dank, richtig schön. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir den Tag heute miteinander erleben werden. Und bin schon gespannt, ob ihr mitgeht, ob ihr mitmacht, ob ihr das verkraftet, was heute Morgen auf euch zukommt und was wir miteinander bedenken wollen, oder ob ihr hinterher ganz enttäuscht, frustriert oder sonst was seid. Genau. Also ich habe es ja heute Morgen gut. Ne? Normalerweise, wenn ich so einen Dienst habe, irgendwo zur Predigt eingeladen bin, dann muss ich mich gründlich vorbereiten dafür, um dann etwas darbieten zu können. Genau. Für heute Morgen haben wir das ein bisschen gedreht, nämlich nicht ich habe mich vorbereitet, sondern ihr habt mich vorbereitet mit dem, was ihr mir gestern gesagt habt, mit den Fragebogen, dass eben ganz viel von euch gekommen ist. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen, was dabei rausgekommen ist. Und bin gespannt, ob ihr das nachvollziehen könnt oder sagt, geht dir gar nicht, das stimmt ja alles gar nicht, da ist ja irgendwas im System falsch, können wir alles diskutieren. Und einfach zu sehen, was läuft richtig gut in der Gemeinde, wo könnte es verbessert werden, wo könnte man dran arbeiten, dass es eben eine anziehende Gemeinde wird, nicht abstoßend. Vielleicht ist das so, dass man tatsächlich dann mal auch nochmal sich rumdrehen muss und den Magnet von der richtigen Seite ansetzen muss, dass das dann richtig besser wird. Ich wollte gerne heute Morgen mit zwei Bibelworten einsteigen. Das eine steht im Psalm 139, Vers 23, hat der Psalmist ein mutiges Wort gesagt. Er sagt im Gebet, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewigen Bestand hat. Psalm 139, Vers 23, dieses berühmte Wort, finde ich ganz schön mutig, dass jemand Gott gegenüber sagt, erforsch mich, prüf mich und sieh hin, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der nicht gut ist, und leite mich auf dem richtigen Weg. Und wenn das jemand persönlich macht und sagt, ich stell mich so vor Gott hin, ich will mir von Gott zeigen lassen, was mit mir los ist, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich in die richtige Richtung unterwegs bin mit Gott, ob die Dinge, die ich tue, richtig sind und vor ihm Bestand haben, dann finde ich das schon ganz mutig. Und wenn das eine Gemeinde gemeinsam tut, dann finde ich das nicht weniger mutig, dass man dann eben sagt, erforsch uns, Gott, erforsch uns als Gemeinde, prüf mich. Darf Gott uns prüfen, dass er das untersuchen soll? Sieh, ob wir auf einem guten Weg sind, ob wir einen guten Weg eingeschlagen haben. Und dann die Bitte, führe uns auf dem richtigen Weg. Führe uns einen guten Weg. Und eigentlich geht es genau darum, heute Morgen. Vor Gott zu sein, ihm zu erlauben, schau du da drauf, lass mich erkennen, was gut läuft, ob wir in die richtige Richtung unterwegs sind oder ob wir etwas korrigieren müssen. Und das ist ein Prozess, den wir nicht einfach so untereinander machen, sondern wir stehen da vor Gott. Und wenn wir das vor Gott auch geprüft haben und den Eindruck haben, nee, das trifft nicht zu, was ich da, welche Gedanken jetzt gerade im Raum, kann man auch sagen, ich glaube, das würde ich jetzt vom Herrn her anders verstehen und das auch für sich persönlich nehmen oder nicht. Im Neuen Testament gibt es einen ganz ähnlichen Vers, wo jemand aufgefordert wird, sich auf die Probe stellen zu lassen. Und zwar der Apostel Paulus sagt das einer Gemeinde und sagt der Gemeinde in Korinth, in 2. Korinther 13, Vers 5, stellt euch selbst auf die Probe. Also man soll selbst prüfen. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsst ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Das müsste man doch eigentlich sehen können, ob Jesus Christus in eurer Mitte ist und in eurer Mitte wirkt oder etwa nicht. Und finde ich schon spannend, auch die Aufforderung, sich selbst zu prüfen, eine Selbstprüfung zu unterziehen, selbst mal bewusst hinzuschauen. Und das ist genau das, was wir heute miteinander machen wollen, dass wir miteinander hinschauen und sagen, okay, wir stellen uns mal auf die Probe. Wir gucken mal in Spiegel und gucken, ob das gut ist, ob das hilfreich ist, was wir hier tun, ob das so ist, dass wir unseren Auftrag erfüllen, dass die Gemeinde anziehend ist, dass die Gemeinde wachsen kann, wenn Gott das so will, und dass wir einfach den Mut haben, jetzt mal in den Spiegel zu gucken. Und es ist tatsächlich ein Spiegel, weil ihr habt mir gestern Dinge gesagt und Dinge angekreuzt, die kommen von euch. Das sind eure Aussagen. Ich kann das jetzt gar nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, sondern das könnt ihr höchstens selber sagen, ob das so stimmt, was da zusammengekommen ist. Jedenfalls, ihr habt's gesagt und ihr seid selbst schuld, wenn das euch nicht gefällt. Genau. Von daher hoffe ich, dass es euch gut geht mit den Ergebnissen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle gestern dabei sein konnten, die heute hier sind. Sonst mache ich es einfach nochmal so, dass ich euch versuche, kurz mit reinzunehmen, was wir gemacht haben. Ausgehend von diesem Bild und diesem Bibelwort haben wir nachgedacht über wachstumsfördernde Faktoren. Was fördert Gemeindewachstum? Was fördert eine Gemeinde, dass sie aufblüht und wächst und dass es gut weitergeht? Und was verhindert das? Und wir haben hier diese Bavaria-Buche, die bayerische Buche, größte Baum in Deutschland vor uns gehabt. Wir sehen, okay, der hat sich richtig schön entfaltet. Und offensichtlich gab es da gute Wachstumsbedingungen. Da waren offensichtlich nicht links und rechts gleich einen Meter daneben andere Pflänzchen, dass er sich entfalten konnte und groß wachsen konnte. Das Licht, Sonne, da war genug Wasser, genug Nahrung. Und dass aus dem kleinen Pflänzchen, was das Mädchen hier in der Hand hat, so ein Riesenbaum geworden ist. Und wir haben uns dann das angeschaut und haben gesehen, ja, das ist auch in der Bibel so, dass hier Wachstumsfaktoren genannt werden. Der eine Faktor ist das, dass da steht, Gott selbst wirkt das Wachstum. Das ist gar nicht unbedingt etwas, was wir selbst machen müssen oder auch nicht machen können. Aber wie bringe ich meine Kinder zum Wachsen? Ja, mein Sohn, der dritte, der ist so groß, über 1,90 Meter. Ne? Wie habe ich das hingekriegt, dass der so groß geworden ist? Wahrscheinlich habe ich ihm ja mal eine Haare gezogen. Ne? Und irgendwann ging das dann stückchenweise weiter. Ganz vieles davon können wir nicht machen. Sondern Wachstum ist ein Geschenk Gottes, dass er das so hineingelegt hat in die Natur. Und dass hier steht, Gott wirkt das Wachstum, ist für mich eine enorme Entspannung. Und alles, was wir machen könnten, ist, das zu verhindern, dass man schlechte Bedingungen hat, oder dass man sagt, ich möchte das fördern, dass Gott Wachstum schenkt und lass uns erkennen, was dazu beiträgt. Und dann haben wir gestern im Epheserbrief gesehen, dass da schon mal eine ganze Reihe wachstumsfördernde Faktoren genannt werden, zum Beispiel Liebe und Einheit, die Gemeinschaft untereinander ist ein starker Faktor, dass Gemeinde wächst. Oder auch, dass sich begabte Menschen mit einbringen. Es gibt keinen unbegabten Christen. Aber Gott hat jedem Gaben gegeben, haben wir gestern gelesen in Epheser 4, Vers 7, dass Gott einem jeden eine Gabe gegeben hat, die er einbringen soll zum Nutzen aller und dass wir als gute Haushalter mit den Gaben umgehen und die Gott gegeben hat zum Wachstum der Gemeinde. Oder dann eben auch, dass Gott Menschen besondere Fähigkeiten gibt, Leitung beruft und da, wo Leitung engagiert ist und in guter Weise vorangeht, dann sieht man, das ist oft ein Wachstumsimpuls. Und im Epheser 4 steht das da drin, dass Gott verschiedene Menschen besonders begabt hat, als Evangelisten, als Propheten, als Hirten und Lehrer. Und zwar, dass sie die anderen zurüsten können zum Werk des Dienstes. Das sind Befähiger, dass die andere befähigen. Nicht nur, dass sie selber fähig sind, sondern dass sie anderen helfen, diese Aufgaben gut zu tun. Das sind schon mal ein paar Dinge, die ich aus dem Epheserbrief Kapitel 4 einfach mal so rausgefunden habe. Und da kann man noch viel mehr finden. Sowas ist in der Bibel durchweg zu finden, dass es eben wachstumsfördernde Faktoren gibt. Oder auch, wo man sieht, dass Dinge genannt werden, das ist nicht hilfreich. Wo zum Beispiel auch im Philipperbrief Streit und Spannung richtig benannt werden. Wo man sagt, das ist nicht hilfreich, wenn die Euodia und die Syntyche sich zanken miteinander und sagt dann, da sollte jemand jetzt mithelfen, dass die sich wieder versöhnen, dass nicht daran die Gemeinde Schaden leidet, dass eben Uneinigkeit in der Gemeinde ist. Das haben wir gestern gesehen, dass eben das in der Bibel zu finden ist. Und dann haben wir versucht, das in die Praxis zu sehen. Und ich habe dann erzählt von einer Studie, die wir gemacht haben als Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, der Gemeindeverband, zu dem auch ihr gehört, und haben versucht rauszukriegen, welche Gemeinden wachsen und warum wachsen die? Und wenn Gemeinden zurückgehen, warum passiert das? Dass sie eben Rückgang erleben und bis dahin, dass man auch sieht, es geht gar nicht gut weiter. Gemeinden müssen auch aufgeben. Ne? Es geht darum, eben die wachstumshindernden Faktoren zu erkennen. Wo läuft das Wasser raus aus dem Fass? Wo ist es undicht? Oder ist diese Daube zu kurz? Ja? Dass eben hier, dass man sieht, das Wasser läuft hier an der tiefsten Stelle raus. Oder auch zu sehen, welche fördernden Faktoren gibt es und die sollten wir einsetzen. Und das Bild finde ich besonders schön. Vor allen Dingen auch, wo ich heute Morgen bei einer Familie gefrühstückt habe, wo der Mann eine Kfz-Werkstatt hat, genau. Und da haben wir gesagt, Zeit, Reifen zu wechseln. Zeit, die Räder zu wechseln. Und jetzt geht's da von Winterräder auf die Sommerräder, langsam, hoffentlich, bald, dass es richtig warm wird, dass man das machen kann. Aber hier ist es so, die sollten wirklich mal die Räder wechseln bei dem Karren. Das ist nämlich ganz mühsam, den zu schieben, weil einfach die falschen Räder drauf sind. Die haben gute, runde Räder an Bord, aber an der falschen Stelle. Und die nicht guten Räder, die eckigen, wo es dann eben tatsächlich holpert und nicht gut weitergeht, die haben sie draufgesteckt. Und vielleicht wäre das nötig zu sehen, okay, wir haben gute Möglichkeiten, wir haben die guten Sachen eigentlich an Bord in der Gemeinde und wir müssten die nur einsetzen. Die sind ja da, die hat Gott uns gegeben und lass uns mal die anderen Dinge ablegen und neue Räder aufziehen und dann geht's ganz anders weiter. Nicht nur mit dem Karren, sondern auch mit einer Gemeinde, ne? Und dann haben wir uns gestern angeguckt, welche Dinge sind bei dieser Untersuchung besonders herausgekommen, die Wachstum verhindern. Und ich habe dann die Top 5, da waren noch viel mehr, auch mit Einzelstimmen, die genannt wurden. Aber das waren die Top 5, die meisten Gemeinden angegeben haben, das sind Probleme bei uns, warum es nicht gut weitergeht. Und wo wir gesehen haben, das erste hat zu tun mit Selbstzufriedenheit. Und dass man eben zufrieden ist, wie es läuft, aber auch keine Sichten hat nach vorne. Was wollen wir eigentlich erreichen? Sichten und Ziele fehlen. Mitarbeitermangel ist häufig ein Thema. Und da eben Mitarbeitermangel nicht nur, dass so wenig Leute da sind, sondern das ist ein Motivationsproblem. Dass viele Leute sich nicht mit einbringen und dann lieber zugucken und kritisieren, was die anderen machen. Ich habe das gestern mit dem Fußballstadion verglichen. Dass das so ist, dass eben einige wenige da im Spielfeld sind und Tausende im Stadion und die wissen natürlich alles besser und pfeifen und kritisieren die anderen und das passiert in der Gemeinde auch so leicht. Oder eben mangelndes Gemeindeleben, dass Gemeinschaft zu kurz kommt in der Gemeinde, dass die Gemeinde oft reduziert wird auf den Sonntag, dann wie Sonntag, Trend zur Sonntagsgemeinde. Und ein weiterer Faktor ist wenig missionarisches Leben. Und da haben wir gesehen, gibt es eine Diskrepanz, eine Kluft, dass man zwar theoretisch weiß, das ist wichtig, aber praktisch sieht das ganz ganz schlecht aus, dass eben missionarisches Leben oft unterbelichtet ist in Gemeinden. Und das führt zum Rückgang, wenn man sich nicht darum bemüht, dass Menschen dazukommen, dass Menschen zum Glauben kommen, dann wird es automatisch rückwärts gehen. Oder eben Konflikte, Unversöhnlichkeit, dass Konflikte unter den Teppich gekehrt werden und nicht ausgeräumt werden, das blockiert. Und da ist auch oft so, dass wenn sowas lange Zeit anhält, wenn Konflikte nicht gleich angegangen werden, wenn das so schwelt, dass das richtig destruktiv ist, in einer Gemeinde rückwärts geht. Aber wir haben nicht nur die negativen Faktoren angeguckt, sondern die positiven auch, dass wir gesehen haben, Gemeinden wachsen, wenn die biblische Botschaft lebendig und klar verkündigt wird. Wenn das gelingt, die biblische Botschaft gut darzubringen, das Evangelium hat eine Strahlkraft, hat eine Anziehungskraft. Und anziehende Gemeinde hat etwas damit zu tun, dass das Evangelium anzieht. Und das war so bei den ersten Christen schon. Deswegen ist die Gemeinde Jesu in den ersten Jahrhunderten so stark gewachsen, weil die Botschaft, die frohe Botschaft, so eine Anziehung hatte, dass Menschen gesagt haben, das will ich auch. Und wenn das gelingt, die frohe Botschaft, das Evangelium in schöner Weise zu vermitteln, das ist ein starker Faktor, dass es weitergeht. Wir haben gesehen, dass das mit der Gemeindeleitung zusammenhängt. Oftmals, wenn Gemeindeleitung gut vorwärts geht, dass dann Gemeinde wächst. Oder auch die Einstellung, was ist uns wichtig? Sind uns die Menschen, die wir erreichen wollen, wichtiger als die Traditionen? Oder sind uns die Traditionen wichtiger als die Menschen? Und vieles entscheidet sich daran, dass man eben sagt, nein, wir sind so, das ist unsere Prägung und da ändern wir gar nichts. Ob die Menschen das verstehen oder nicht, das ist uns egal. Hauptsache, wir machen das so wie immer, also wie die Väter das gemacht haben, wie wir das gelernt haben. Das wäre traditionell, auch wenn wir merken, Menschen von außen haben dazu überhaupt keinen Zugang. Und das ist eine Blockade, dass Menschen zu uns reinkommen und sich zur Gemeinde dazustellen. Darüber muss man nachdenken. Aber wo Gemeinden die Entscheidung getroffen haben, wir stellen den Auftrag an erste Stelle. Und es geht darum, dass Menschen das Evangelium verstehen und zur Gemeinde dazukommen. Das ist ein wachstumsfördernder Faktor, dass Gemeinden wachsen. Auch die Äußerlichkeiten, haben wir gesehen, spielen eine Rolle. Die Räume zum Beispiel, ne? Oder auch die Gottesdienste. Sind die Gottesdienste schön? Sind die schön gestaltet? Das spielt eine echte Rolle. Und wo ich immer sage, das ist gar nicht schwer, Menschen zu überraschen mit einem schönen Gottesdienst. Weil die Leute erwarten eigentlich vom Gottesdienst nicht so viel. Wenn Gäste reinkommen, man erwartet Langeweile. Man erwartet verstaubte Atmosphäre. Und ich sage immer, das zu toppen, das ist so leicht, die Erwartungen zu übertreffen, die die Leute haben, wenn man sich ein bisschen bemüht, das schön zu machen. Und da habt ihr ja auch viele Möglichkeiten, auch weil alleine das, was ich gesehen habe, was ihr an Begabung habt, wie auch Musik, wie jetzt gerade stark, so ein Kanon, wir wären schon beim ersten Versuch ausgestiegen dabei bei uns in der Gemeinde. Und ihr habt so tolle, begabte Leute. Oder gestern Abend, wo hier 6 Hände gleichzeitig am Klavier gespielt haben, dachte ich, das ist doch herrlich, dann sowas im Gottesdienst mit einzusetzen, auch musikalische Begabung, das ist so wunderbar. Oder letztes Mal, wo ich hier war, habe ich so eine Erinnerung, dann kamen hinterher Leute und haben geprobt, ich glaube für einen Gottesdienst am nächsten Morgen. Ne? Und da war ein Junge dabei, ich weiß gar nicht, wer der ist, so vielleicht so groß, und der hat E-Gitarre gespielt und ich dachte, boah, was ist das denn? Richtig schön, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch einen Sohn, der Gitarre spielt, oder der hat mir beigebracht, dass ich noch nie Gitarre spielen konnte. Der hat nämlich Gitarre studiert und dann habe ich meine Gitarre in die Ecke gestellt und gesagt, okay, ich weiß, das ist nicht das Richtige. Und so Talente zu haben, auch in der Gemeinde, das ist herrlich, auch so Gottesdienste zu gestalten und dass so Menschen auch zum Zug kommen, finde ich so stark, so wichtig, dass das passiert. Oder eben, dann haben wir gesprochen über Kinder, Jungschar, Jugendarbeit, altersspezifische Arbeit, dann auch Kleingruppen für Erwachsene oder besondere Zielgruppen. Das sind Dinge, die die Gemeinde richtig nach vorne bringen können. Genau. Und deswegen habe ich ja dann danach gefragt, haben wir gesagt, nach den Dingen fragen wir, nach den zehn Faktoren in der Abfrage, die wir machen und die ihr mir dann gestern mitgegeben habt. Ne? Da gab es eben diese Fragebogen mit 50 Fragen drauf und dann immer Spalten, 6 Spalten, wo man gesehen hat, das trifft zu, das trifft nicht zu oder das trifft voll zu und so weiter, um einfach zu sehen, welche von den Faktoren werden wie bewertet in der Gemeinde hier. Und dann war ich sehr, sehr froh gestern Abend, dass mir ein paar Leute geholfen haben, weil
In der kleinen Gemeinde geht das ganz gut, das mal eben so nebenbei zu machen. Aber ja, ihr seid ja gar nicht so wenige. Und dann mal eben 60 Fragebogen auszuwerten, ne? Mit 50 Fragen sind wie viel? Genau. Genau, das sind ganz schön viele Angaben, die ihr gemacht habt. Und deswegen war ich sehr dankbar für die 4, die gestern hier ausgewertet haben. Da brauchte ich es nur noch in den Computer einzugeben und dann ging das schon ganz gut. Hier ist einfach mal ein bisschen Statistik. 62 Fragebogen wurden gestern abgegeben. Ist das viel? Ist auch die Frage, wie repräsentativ ist das, ne, für die Gemeinde? Wenn man jetzt sagt, das ist ein Viertel oder so, dann ist es nicht so repräsentativ. Aber ich glaube, das müsste etwa die Hälfte sein. Kann das sein? Genau. Von daher, okay, das ist schon ganz gut. Es geht ja auch nicht darum, das jetzt genau darauf festzulegen, aber einfach ein Bild zu bekommen. Was ist da weiter? Und dann haben wir ja gefragt, habe ich gebeten, dass die Leute das Alter mit angeben. Und wir haben jetzt 4 Altersgruppen. Da waren 13 Personen über 66 dabei, 11 Personen zwischen 51 und 65, 22 Personen zwischen 26 und 50 und 16 Personen zwischen bis 25 Jahren. Und dann habe ich mal so versucht, eine Pyramide da draus zu machen. Ja, ihr kennt ja so die demografische Pyramiden in unserer Gesellschaft. Da steht das ja Kopf, ne? Dass es ganz wenig junge Leute gibt und dann nach oben wird das dann breit, dass die Älteren, oben sind die Älteren und unten sind die Jüngeren jetzt hier. Und wie wirkt das auf euch, die Pyramide? Ist das Katastrophe? Also ich habe den Eindruck gehabt, wo ich das ausgewertet habe, das ist besser als in der Bevölkerung allgemein. Dass hier mehr junge Leute mit dabei sind. Die stärkste Gruppe zwischen 26 und 50 Jahren. Aber dann kommen schon, die über 66 sind 13 und dann ist es ein bisschen weniger, genau. Aber wo man sieht, das ist schon, 16 bis 25 Jahre, genau. Die stärkste Gruppe hier ist bis 25 Jahren und das ist schon ganz gut. Die zweitstärkste Gruppe, so, genau, ja. Aber ich dachte, schön, dass so viele junge Leute dabei sind. Wenn es um Zukunft der Gemeinde geht, ist das ganz wichtig. Und habe mich auch dann gefreut, was ihr zum Ausdruck gebracht habt über Investitionen an jungen Leuten. Kinderarbeit, Jungscharbeit, Jugend. Wo ich gedacht habe, boah, das sind starke Werte, die da rauskommen. Werden wir gleich noch sehen. Wo ich dachte, das ist richtig schön. Genau. Okay, das ist jetzt das Bild auf einen Blick, was an Ergebnis dabei rausgekommen ist. Eigentlich müsste man das jetzt 90 Grad drehen, dann hätte man sowas wie dieses Fass mit den Dauben, wo man sieht, okay, da gibt es Dauben, die sind ganz hoch, ne, und andere sind ganz niedrig. Da ist so der Minimumfaktor, wo das Wasser rausläuft, wo es dann nicht gut weitergeht und wo man einfach auf einen Blick erkennt, wo er sagt, das ist offensichtlich gut da in unserer Gemeinde und das ist weniger vorhanden, genau. Der höchste Wert ist dieses hier, ne? Mit über 5. Hier unten ist der Durchschnittswert und wo ich sage, alles was da drüber ist, über dem Durchschnittswert, das ist gut. Das ist hilfreich, genau. Noch eine andere Sache, die eben auch deutlich über dem Mittelwert ist, ist die Arbeit in Kleingruppen, in altersspezifischer Arbeit. Das ist der zweithöchste Wert. Ihr habt gute Räume hier, habt auch viel investiert, das weiß ich, wo ihr dann umgebaut habt, ihr die Gemeinderäume hier und ausgebaut habt. Und das kam auch raus, dass das echt ein guter Standort ist, die Gemeinde hier an dem Platz, mitten in der Stadt und gut zu erreichen und zweckdienlich, groß genug, dass die Gemeinde auch noch weiter wachsen kann und so. Das ist richtig schön. Und dann auf der anderen Seite eben die altersspezifische Arbeit, die gut ist. Und dann auch Leitung wurde gut bewertet. Ne, das sind so die besseren Sachen. Und dann sind ein paar Sachen im Mittelfeld. Und dann eben auch Dinge, die nicht so gut sind. Ja. Wir haben das ja dann auch nach den Altersgruppen ausgewertet, könnten wir uns nachher noch, auch nochmal angucken. Wie sagen das die Jungen und wie sagen das die Alten? Genau. Und das ist ja dann auch manchmal spannend, ne? Zum Beispiel besonders ist das immer spannend bei den Gottesdiensten. Wie bewerten die jungen Leute hier oben den Gottesdienst? Da sieht man, okay, und die Vermittlung biblischer Werte, das ist nicht so gut, wie die Älteren das empfinden. Ne? Die unteren beiden Altersgruppen sind deutlich stärker und nach oben fällt es ab. Von daher, für die Jungen ist da noch Luft nach oben. Da könnte sich noch was verbessern, das könnte noch zugelegt werden. Von daher ist das manchmal spannend zu sehen. Ne? Oder auch hier ist es genau andersrum. Ne? Der schlechteste Wert bei Mitarbeitern ist hier unten. Die Älteren haben gesagt, mit der Mitarbeitersituation ist das nicht so gut. Offensichtlich nehmen die wahr, es gibt einige in der Gemeinde, die sich nicht in der Weise einsetzen, wie sie es vielleicht könnten, oder auch bemängeln, dass sie selber nicht mehr so können und so weiter. Aber die Jugendlichen, die jüngeren Leute geben dem einen relativ hohen Wert und sagen, das ist eigentlich ganz gut. Ne? Oder auch Leitung, kann man sehen. Genau. Gemeinschaft ist auch von den Jungen deutlich besser bewertet. Genau. Hier ist ein bisschen verrutscht, da muss man diese Zeilen hier nach unten ziehen. Genau. Aber kann man im Einzelfall dann auch nochmal angucken, diese Bewertung. Was ich jetzt mal einfach gemacht habe, ist, dass ich das in drei Gruppen eingeteilt habe. Welche Sachen sind offensichtlich gut? Der Mittelwert liegt bei 3,83 Punkten von 6, die wir auf der Skala haben. Und darüber sind an erster Stelle ansprechendes Ambiente, einladende Gemeinderäume. Das ist ganz, ganz vorneweg. Ich glaube, das hat auch was mit der Dekoration zu tun. Das kam auch raus, dass eben es auch Leute gibt, die sich da liebevoll einsetzen und schön gestalten. Und das habe ich ja selber auch gemerkt, auch bei dem Gästezimmer oben, wie schön das gestaltet ist, dass da alles liebevoll vorbereitet ist, dass da Getränke stehen, sogar Bier stand da. Das habe ich mir noch nie passiert, im Gemeindehaus, im Gästezimmer, ein Bier angeboten zu kriegen. Richtig schön. Aber das merkt man überall. Gucken wir da hinten. Das sind so liebevolle Sachen, wo man merkt, da gibt sich jemand Mühe. Und das wirkt sich richtig aus. Ne? Und dann eben auch nochmal Kleingruppen für alle Altersgruppen. Gemeindeleitung ist eine Sache, die gut ist. Dann haben wir vier Bereiche, die im Mittelfeld liegen, wo man sagen muss, müssen wir uns die angucken oder nicht. Bei manchen Sachen ist das schon spannend. Zum Beispiel der Punkt Sichten und Ziele für die Gemeinde. Ne? Nachdem ich die ersten Zeilen ausgewertet habe, habe ich gedacht, eigentlich, das muss ein schlechter Wert werden. Ne? Wo ganz viele gesagt haben, es gibt keine formulierten, klaren Ziele in der Gemeinde. Allerdings gibt es da dann eine Zeile in diesem Blog, wo dann drinsteht, ich weiß, dass sich oder die Bereitschaft, dass die Gemeinde sich verändert, um der Ziele willen, dass man eben um den des Auftrags willen auch Bereitschaft zur Veränderung hat. Und auf der einen Seite sagt man, wir wissen nicht genau, wo wir hinwollen, was unser Ziel und unser Auftrag ist. Auf der anderen Seite sagt, aber wir sind bereit, wenn wir das erkennen und zu sagen, wir sind bereit zur Veränderung, dann auch Dinge umzustellen. Und das können wir uns gleich nochmal angucken. Das war auch total stark. Ne? Und dann die schlechten Sachen, das ist ja jetzt so, grün war gut, ne? Blau war so mittelmäßig, rot ist Alarm. Genau, wenn man merkt, okay, da müsste man wirklich was passieren. Und das ist einmal die Frage nach Mitarbeitern, begabte und motivierte Mitarbeiter. Jemand hat mir schon gesagt, begabte ist wahrscheinlich nicht die Frage, aber motiviert. Das könnte schon eher der Fall sein. Genau. Oder dann der zweite Punkt, mehr Rücksicht auf Gäste als Tradition ist nicht so ausgeprägt. Damit sagt ihr mir, wir sind doch eine recht traditionelle Gemeinde und es fällt schon auch nicht leicht, Dinge zu verändern. Dass man eben auch Dinge bereit ist zu verändern oder verändert, dass eben Menschen von außen besser Zugang haben. Und der schlechteste Wert ist evangelistisches Engagement. Das tut mir natürlich besonders leid, wo mir Evangelisation am Herzen liegt. Und ich setze mich dafür ein, dass alle Gemeinden evangelistisch richtig gut drauf sind. Und bei euch ist das der schlechteste Wert. Ihr sagt, geht ja gar nicht.
Genau. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das echt schwer ist. Evangelisation heute in unserer Zeit ist echt schwer. Weil Menschen so selbstverständlich gottfern leben, säkular leben, säkularisiert leben, dass es echt schwer ist, heute Menschen mit der Botschaft anzusprechen. Und dass wir uns echt schwer tun, Wege zu finden zu den Menschen, um ihn, mit dem Evangelium zu erreichen. Und dass es nochmal schwerer ist, dann auch Menschen einzuladen, in die Gemeinde zu kommen. Ne? Und das war ein starker Faktor, dass man eben auch gesehen hat, es sind wenig außenstehende, kirchendistanzierte, gemeindefremde Leute, die zu uns stoßen. Das ist ein Problem, aber es ist nicht nur hier ein Problem, sondern das ist ein Problem, was allgemein da ist. Und auch gerade in den neuen Bundesländern, gerade auch, wo vieles auch durch säkularisiert worden ist aufgrund der Geschichte.
Mhm. Ja? Ich meine, dass der zweite und der dritte Punkt mehr oder weniger zusammengehört. Eng zusammen. Die sich gegenseitig beeinflussen.
Das beeinflusst sich, ganz zweifellos. Eben, dass Leute, die neu reinkommen, oftmals auch keinen Zugang haben zu den Sachen, wie man das praktiziert. Da müsste man schon manches vermitteln. Genau. Mhm. Meine Frage ist, hättet ihr ein Ergebnis wie dieses erwartet oder seht ihr die Situation eurer Gemeinde ganz anders? Hier schüttelt jemand den Kopf. Das heißt nicht... Ja? Weil ihr kennt euch ja besser als ich. No. Von daher ist es für mich die Überraschung. Mhm. Ist so? Ja? Welches Ergebnis hat euch besonders positiv oder negativ überrascht? Gibt es Sachen, wo ihr gesagt, das ist schön? Oder negativ? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Zum Beispiel evangelistisch. Hätte ich nicht erwartet, weil ich weiß, dass ihr evangelisiert. Ich habe gerade eine Bibelausstellung gemacht letztes Jahr. Ja, ihr seid da dran am Evangelisieren und ihr sagt, ja, wir machen das, aber trotzdem ist es ein schlechter Wert.
Ich glaube, wir neigen so ein bisschen zu punktuellen Evangelisationen.
Okay.
Also, man sagt, dieses Jahr haben wir mal das gemacht. Mhm. Nächstes Jahr machen wir nächstes Projekt oder so. Also, es ist nicht so dieses Laufende, wo man sagt, wir. Also meine Altersgruppe, ich weiß, die Jugend macht noch sehr viel, man sieht auch regelmäßige Sachen, aber meine Empfinden
sind
manchmal ein bisschen zu wenig in der Nachbarschaft. Also ich merke, das ist auch für unsere Gemeinde sicher ein Problem, weil wir einfach zu verstreut wohnen und dann zu sagen, okay, ich bringe meinen Nachbarn mit, das ist auch schwierig. Also einfacher als in die Kirchgemeinde da zur nächsten Straße zu gehen. Also das finde ich, also war für mich auch.
Also das mit den punktuellen Sachen, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Weil das machen wir oft so, dass wir so Einzelaktionen machen. Und dass das nicht abgedeckt ist durch ein evangelistisches Leben in der Gemeinde. Darüber würde ich gerne, dass wir dann nachher auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Genau.
Mhm. Ich meine, das macht auch den Unterschied, wo wir wohnen. Wir wohnen in einer Großstadt. Mhm. Und da gibt es eben auch viele Gemeinden, auch ähnlich gelagerte Gemeinden. Da ist es natürlich besonders schwer, an Leute ranzukommen, weil sie eben dieses Angebot haben. Wenn man jetzt in besiedelten oder nicht so besiedelten Gebieten wohnt, wo eben nur die eine Gemeinde da ist, sieht das schon ganz anders aus, an Leute ranzukommen. Das muss man also auch mitbedenken.
Aber das sagt mir sehr viel, dass man eigentlich bei Leuten, die man erreichen will, guckt, wo sind schon Leute in anderen Gemeinden? Weil ich glaube, in Chemnitz gäbe es viele Menschen, die noch eine Gemeinde bräuchten. Ich habe einen aus Chemnitz kennengelernt. Bei einer Tagung war das, glaube ich. Der sagte, ja,
das ist schön.
Der hat ganz
aber die anderen Gemeinden, die wirken ja auch evangelistisch. Ja? Das ist also jetzt für den, der irgendwo hingehen sollte oder möchte, oder den wir einladen, ja, nicht schwer, auch die Auswahl zu treffen, was eben woanders eben nicht ganz so ist.
Meinst du, wir machen uns zu viel Konkurrenz im Blick auf Evangelisation?
Nein, es ist einfach so da. Mhm. Ich meine, Wort Gottes ist sicherlich überall.
Genau.
Aber wir sollten besser sein.
Ne? Ich glaube nicht, dass wir uns zu viel Konkurrenz machen an der Stelle. Ich habe einen aus Chemnitz getroffen und der beschwerte sich bei mir darüber, dass jetzt wieder eine neue Gemeinde in Chemnitz startet. Dann, es gibt doch so viele Gemeinden in Chemnitz. Genau. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Einwohner hat denn Chemnitz? Er sagte, glaube ich, 270.000, kann das sein? 270.000, genau, habe ich mir richtig gemerkt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Gemeinden gibt es denn so, nach deiner Schätzung? Dann kam er, glaube ich, auf 8, 9, kann das sein? Mehr? Bedeutend mehr.
Ja, wir die Kirchgemeinden mitnehmen, sind schon mehr.
Okay, ja, genau, kann schon sein. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du denn, wie viele Menschen eine Gemeinde erreicht aus dem Umfeld? Und eine Erfahrungswerte sind, dass keine Gemeinde, auch wenn sie sehr missionarisch ist, mehr als 1.000 Menschen in ihrer Umgebung überhaupt anspricht. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, wenn das jetzt die 271. Gemeinde wäre, die in Chemnitz gegründet wird, dann hast du recht, dann würden wir uns Konkurrenz machen, wenn jede Gemeinde das so macht und 1.000 Leute erreicht. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Chemnitz könnte noch einige Gemeinden vertragen, die missionarisch in die Stadt reinwirken, weil es hier enorm viele Menschen gibt, die das Evangelium nicht kennen. Ne? Und das ist nicht so, dass es ein Überangebot von evangelisierenden Gemeinden gibt. Und die Schwierigkeiten, die ihr selber seht im Blick auf Evangelisation, haben die anderen auch. Und es fällt uns insgesamt nicht leicht.
Ob die Leute ansprechbar sind oder abweisend sind.
Genau.
Das hat jetzt mit dem Engagement der Gemeinde nichts zu tun.
Ja, genau. Deswegen habe ich das gesagt. Das ist nicht leicht heute, weil es wir haben nicht Erweckungsluft, wo die Menschen fragen wie Luther, wie finde ich einen gnädigen Gott? Die suchen nicht nach einem gnädigen Gott, sondern die sind so selbstverständlich atheistisch und gottlos, dass es echt schwer ist, ihnen das überhaupt zu vermitteln, dass sie Jesus brauchen, dass sie an Gott glauben sollten oder sowas. Und das ist so stark im Bewusstsein der Leute drin. Das ist echt nicht leicht und ist ein heftiges Thema. Von daher wundert es mich nicht, dass das hier so einen niedrigen Stellenwert hat. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem darüber nachdenken, wie kann das gehen? Wie können wir Menschen mit dem Evangelium erreichen? Deswegen sollten wir das auch unbedingt noch machen. Genau. Ich habe jetzt das so gemacht, dass ich für die einzelnen Dinge, die dabei rausgekommen sind, jeweils so einen Bogen, so ein Sheet vorbereitet habe, wo man die Zahlen direkt sieht. Und wollt euch fragen, ob ihr mithelft, diese einzelnen Bereiche noch stärker unter die Lupe zu nehmen und zu untersuchen. Macht ihr mit? Sind eure Augen gut genug? Schade, genau, richtig, genau. Aber da habe ich mir schon gedacht, dass die Augen nicht so gut sind. Deswegen habe ich heute Morgen gefragt, ob es möglich ist, diese Sachen nochmal auszudrucken. Und wenn ihr mitgeht und wenn ihr damit untersuchen wollt, würde ich gerne den Vorschlag machen, dass wir zu den 10 Bereichen, die wir jetzt vor Augen haben, 10 kleine Gruppen machen. Und dass jeweils ein paar Leute auf ein so ein Blatt drauf gucken. Ja? Okay, das ist besser, genau. Aha, du hast das hinten größer gemacht. Bah, hätte ich gar nicht ausdrucken müssen. Du machst das ja alles. Super, genau. Aber dass man da drauf guckt und das noch versucht, genauer auszuwerten. Ne? Woran liegt das, dass diese Sache so einen Wert bekommt? Ne? Was haben wir hier jetzt? Genau. Ja. Dass man eben sieht, wo gibt es hohe Zahlenwerte, die man hier drin erkennen kann, das kann man schon ganz leicht erkennen. Zum Beispiel hier hinten ganz rechts, da sind hohe Zahlenwerte drin. Man sieht, das ist offensichtlich, hat zu dem guten Ergebnis geführt. Oder dass man auch sieht, hier gibt es eine Spannung drin. Dass auf der einen Seite wird das ganz negativ bewertet, aber in dem gleichen Block sind auch Dinge, die positiv sind. Deswegen ist das vielleicht nicht so grottenschlecht, wie es vielleicht hätte sein müssen, wenn die andere Frage nicht auch noch da drin stehen würde. Macht ihr mit? Einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen, was euch auffällt, wenn ihr diese Zahlen so anguckt. Und dann würde ich vorschlagen, wir machen das mal so wie in der Schule. Und zählen von 1 bis 10 ab, ja? Jeder nimmt sich ein Blatt, die habe ich hier geordnet von 1 bis 10 nach den Themen, wie wir sie hier drauf haben. Und dass wir einfach ein paar Minuten haben, auf dieses Blatt drauf zu gucken und zu versuchen zu analysieren, wo dran liegt das, ne?